Thema und möchte mit euch dieses Thema teilen und mit euch besprechen. Halleluja. Wie wird man seinen Mangel los? Ich weiß nicht, ob du das weißt, wie man Armut los wird, wie man Schwäche los wird, wie man Zweifel los wird, wie man all diese negativen Dinge los wird. Darüber möchte ich sprechen. Wie wird man seinen Mangel, seinen persönlichen Mangel, seine Defizite loswerden? Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema. Ein gutes Thema. Versuch's mir danken. Das ist die Lösung, die ich habe. Versuch's mir danken. Hudson Taylor erzählt eine Geschichte, oder von, oder bei Hudson Taylor, dem China Inland Missionar, wird die Geschichte erzählt. Da kommt ein Missionar aus den Bergen zu ihm runter, also ein Engländer, und sagt: Missionar, ich kann nicht mehr. Die Leute glauben nicht, ich habe nur Schwierigkeiten, ich habe nur Probleme, also, und mir geht's gesundheitlich auch nicht so gut. Und redet mit Hudson Taylor, und in seinem Büro sitzt ihm gegenüber, und da ist auf der Rückwand eine Schrift: Versuch's mir danken. Die ganze Zeit liest er diesen Spruch, und er will nach Hause, also er gibt auf, er resigniert. Geht schlafen, am nächsten Morgen springt er runter, kommt runter zum Missionar und sagt: Missionar, ich gehe wieder zurück in die Berge, da wo ich herkomme. Und dann fragt der Missionar: Wie kommst du da drauf? Ja, ich bin heute Nacht von den Worten, die in deinem Büro standen, versuch's mir danken, so inspiriert. Ich habe angefangen zu danken, dass ich doch dienen darf, Gott dienen darf, dass ich doch den Willen Gottes tun darf und dass Gott mir Kraft gibt. Ich habe gedankt, ich habe neue Energie. Und dann kommt er an die Missionsstation dort in den Bergen an. Dann sagen die Leute: Ja, wolltest du nicht nach England gehen? Ist das so schnell alles vorbeigegangen? Ja, was ist denn passiert? Ich habe es entdeckt. Versuch's mir danken. Und darüber werde ich sprechen. Wenn du Probleme hast, Ängste hast, Schwierigkeiten hast, versuch's mir danken. Versuch's, fang an zu danken. Und ich habe eine ganz gute Botschaft, eine ganz starke Botschaft. Vielleicht ganz anders, als du gedacht hast. So ähnlich wie ich diese Tage von der Anbetung gesprochen habe. Anbetung ist ganz was anderes. Hör dir diese Predigt an von Freitag, glaube ich, war das, wie man Gott anbetet. Dann, ich lade dich ganz herzlich für morgen auf. Wir werden morgen Erntedank feiern und wir werden Gott danken für die Ernten und bringen eine Tragtüte mit. Denn wir haben Kartoffeln, wir haben alles mögliche, Zwiebeln und so weiter. Die möchten wir dir mit nach Hause geben, so damit du auch zu Hause noch was von dem Tisch des Herrn hast. Halleluja. Also ganz herzlich eingeladen. Bring vielleicht noch ein paar andere Tragtüte, noch mehr für andere, diejenigen, die keine Tragtüte haben. Denn wir wollen also die Leute nicht mit leeren Händen nach Hause schicken. Komm, morgen früh, morgen werden wir auch das Abendmahl miteinander feiern, also volles Programm. Versuch's bedanken, das ist das Thema. Dann, wir haben dann andere Themen, die nächste Woche, Mittwoch wird das Thema sein: Bleibe, was du bist. Bleibe, was du bist, verändere dich nicht. Weißt du, Gott hat dich geschaffen als ein Original und versuch es nicht, eine Kopie zu werden. Bleibe, was du bist. Gott will nur deinen Charakter heiligen, dein Temperament heiligen. Also die Leute, die sich bekehrt haben, Petrus war ein Sanguiniker, immer viel geredet, aber Gott hat sein Temperament geheiligt. Paulus war ein Choleriker, sein Temperament wurde geheiligt und er dient in seinem Temperament. Du kannst ein paar Sachen nicht ändern. Du kannst den Charakter nicht ändern, du kannst dein Temperament nicht ändern, du kannst dein Äußeres nicht ändern. Das, was du bist, das bist du. Aber der Heilige Geist kann dich heiligen. Gott kann dich heiligen. Gott kann dich, ja, perfekt machen in der Art, sodass du Gott dienen kannst. Am Freitag habe ich ein gutes Thema: Gerate nicht in Panik. Dann Samstag werde ich über das Thema sprechen: Sorge für deine Seele. Sorge nicht fürs Geld. Und ich meine, das ist hier ein Einstieg. Wir haben das Lied gesungen: Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, von Eleonore von Reuss. Und sie beschreibt, die Menschen suchen. Sie suchen Glück, sie suchen Freude, sie suchen Erfolg, sie möchten Karriere machen. Aber was ist? Sie kommen zurück, beladen mit Sünden, mit Kummer, mit Sorgen. Ein Stück werde ich hier heute auch noch betrachten. Darum haben wir auch das Lied gesungen. Geld macht nicht glücklich. Beruhigt vielleicht, aber es macht nicht glücklich. So, das ist nur nebenbei. Dann lade ich dich ganz herzlich ein für den kommenden Sonntag. Lass dich nicht provozieren. Weißt du, der Teufel versucht, dich rauszukitzeln. Komm her. Und so weiter. Und dann redet er was ein, dann lügt er dir was vor. Also lass dich nicht provozieren. Wie kann ich mich schützen vor Provokation? Was es auch alles ist. So, nur nebenbei. Herzlich eingeladen. Die Themen sind entweder im Internet oder du kannst einen Zettel mitnehmen. Und du kannst auch Leute einladen, dass sie auch das sich anhören. So, wie wird man seinen Mangel los? Ich muss euch sagen, das Thema oder dieser Bibelvers, den ich hier heute Abend behandeln werde, hat mich jetzt inspiriert, schon lange in Stuttgart. Da muss ich für einen russlanddeutschen Mann, der kaum richtig Deutsch konnte, aus der Ukraine kam und dergleichen, der hat sich bekehrt und vielleicht so dreiviertel Jahr später stirbt er. Und dann muss ich eine Beerdigung halten. Und dann finde mal einen Text, verstehst du, wo zu den Menschen passt. Und ich versuche immer individuell zu sein und einen Text zu finden, was für den Menschen passt. Und ich blätter durch die Bibel und ich finde nichts. Und oh, habe ich gesagt, lieber Gott, gib mir ein Wort, dass ich hier bei der Beerdigung was sagen kann. Und der Mann, der konnte nicht getauft werden, weil es alles zu spät war. Er war schon zu alt und hat das alles nicht so richtig verstanden. Oh Gott, habe ich gesagt, hilf mir, gib mir eine Botschaft. Und dann gab er mir diese Botschaft. Er will unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Er will unseren Mangel, und das hat mich so inspiriert, dass ich immer wieder dieses Thema behandle. Er wird meinen Mangel, meine Defizite ausfüllen mit seinem Reichtum. Wenn ich eines Tages am Himmelstor ankomme und anklopfe und Petrus mir die Tür aufmacht oder wer auch immer, irgendein Engel, und ich werde nicht vollkommen sein. Ich habe mich abgemüht, vollkommen, perfekt, gut, gerecht und was weiß ich, lieb und nett und freundlich zu sein, aber ich habe es nicht geschafft. Wer schafft das? Verstehst du? Paulus sagt, ich habe es nicht ergriffen, ich bin nur ergriffen, weiter nichts. Und dann komme ich an und dann wird der Herr all das, was mir noch fehlt, mir am Himmelstür geben, diese neuen Kleider, neuen Schmuck, neuen Frieden, neue Freude. Das alles wird vergessen, diese ganzen alten Lumpen lasse ich hier, ich werde neu eingekleidet am Himmelstor. Und dann geht's durch das Paradies, durch die Herrlichkeit Gottes. Also er wird meinen Mangel ausfüllen. Deshalb sei nicht so traurig, wenn du nicht schaffst. Ich möchte dich ermutigen. Wir schaffen alle nicht. Wer schafft das? Wer kann das überhaupt? Wer kann überhaupt selig werden? Fragen die Leute immer wieder in der Bibel. Wer kann das? Niemand. Deshalb, wir leben aus der Gnade Gottes. Und wenn wir im Himmel ankommen, wir werden von der Gnade Gottes bedient. Alles, was wir sind, sind wir aus Gnaden. Und niemand davon kann sich rühmen. Mangel. Das haben wir hier auf dieser Erde. Wir haben hier Haufen Probleme. Mangel ist eine unsichtbare Macht, ein unsichtbarer Geist. Ist ein Ausdruck des materialistischen Denkens, was wir heute alle so haben. Wir sind alle vergiftet. Wenn du genau nimmst, du brauchst, was brauchst du heute alles? Überleg einmal, was braucht ein Mensch zum Leben? Der braucht nicht 20 Anzüge, einen Schrank voll Schuhe und was weiß ich noch. Der Mensch braucht das alles gar nicht. Ein paar Schuhe reichen, verstehst du? Deshalb hat der Herr Jesus gesagt, wenn ihr irgendwo ausgeht und auszieht, dann nimmt nicht zwei Kleider mit Ersatz noch dazu und was weiß ich und dergleichen. Nimmt nicht mal einen Stock mit. Das heißt also, die Versammlung soll nur um die Ecke sein, dass du gar nicht so weit pilgern musst. So, nimmt nicht so viel mit. Wir tragen so viel Ballast. Und weil wir, tu mal was, die alles haben jeden Sonntag frische Kleider, frische Klamotten. Ja, ist schlimm. So, wir sind überflutet von Materialismus und ich möchte heute eine antimaterialistische Predigt halten, ganz bewusst gegen Materialismus, gegen das Kapital und dergleichen. Der Mensch lebt nicht davon, wenn er viele Güter hat, steht in der Bibel. Was braucht der Mensch, um zu leben? Wie viel Erde braucht der Mensch? Verstehst du, du brauchst nur 2 Quadratmeter, das reicht vollkommen für deine Beerdigung. Mehr Platz brauchst du nicht und nach dir streiten sich die Erben nachher, wer kriegt was? So, was wird das sein, was du gesammelt, gehortet hast, gespart hast, im Keller oder auf dem Dachboden, was du alles gelagert hast, überleg einmal, was damit wird. Das wird alles entsorgt, kommt alles auf die Müllhalde, BSR wird das abholen. Du brauchst nicht viel, verstehst? Und du glaubst, dass du das so gebraucht hast. Ich habe aus Spandau mal eine Frau beerdigt, die hat einen ganzen Stapel von Notizhefte gehabt und Blocke. Sie hat geschrieben und geschrieben und sie hat ein Testament gemacht. Alle diese Hefte sind gewaltige Botschaften und so weiter. Da kam die Tochter und sagt, alles in den Müll, alles in den Müll. Sie hat so viel philosophiert und was sie da gemacht hat, verstehst du, das geht alles in den Müll. Und was wird es sein? So, eine antimaterialistische, antikapitalistische Predigt wird es sein heute Abend. Pass gut auf. So, viele merken nicht, dass sie einfach nur dem Sichtbaren nachjagen. Der Mensch lebt nicht nur von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir leben in einer Welt, die in sehr vielen Bereichen geprägt ist vom Geld, vom Materialismus. Guck mal, ohne Geld läuft heute gar nichts. Kein Fußball. Wir haben als Kinder Fußball auf dem Hof gespielt, ohne dass wir groß Geld brauchten oder Spielsachen brauchten. Guck mal, wie viele Spielsachen haben die Kinder heutzutage? Eigentlich braucht ein Kind höchstens 5 Spielsachen. Aber die haben zu viel Spielsachen, sie werden überschwemmt von Spielsachen. Ein Kind kann nicht so viel spielen. Ein Kind braucht ein Blatt Papier, Malstift, Mutti, die ein bisschen dahinter guckt und aufpasst und so weiter. Aber nicht so viel. 5 Spielsachen, das haben Wissenschaftler festgestellt, mehr braucht ein Kind nicht. Also entrümple dein Kinderzimmer von deinem Kind, deiner Tochter, deinem Sohn, was auch immer ist. Der Mensch braucht nicht so viel. Und du brauchst auch nicht so viel. So, wenn man heute von Mangel spricht, dann denkt man immer nur ans Geld. Ohne Geld läuft nichts. Ohne Geld kann keine Gemeinde existieren. Ohne Geld, die Politik funktioniert nicht. Da geht es alles nur ums Geld. Die Krankenhäuser, es geht nur ums Geld. Überall. Geld regiert, das ist das Geld, die Macht. Dann kommt die Religion, aber die Religion kann auch ohne Geld nicht existieren. Dann kommt Philosophie, aber die Philosophie kann auch nicht ohne Geld existieren. Nichts. Die Technik ohne Geld. Nichts kann ohne Geld funktionieren. Also Geld ist diese Macht, die alles beherrscht. Und deshalb sagt Christus, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Ich will nie vergessen, wir sind ja keine Schwaben. Ich sage, ja Berliner, Gott möge euch segnen. Aber da kommt eine Schwester, eine alte Schwester, da ist eine Hochzeit in der Gemeinde bei uns in Heilbronn. Und dann fragt sie, wie viel bringt sie mit? Also die Frau, wie viel Geld, was bringt sie mit in die Ehe? Verstehst du, als wenn das Glück der Ehe vom Geld abhängen würde. Und bei vielen scheitert die Ehe nur wegen Geld. Das ist eine Tragödie. Wenn man heute von Mangel spricht, denken die immer nur ans Geld, die Leute. Aber Mangel ist viel mehr. Es ist ein geistiges Problem. Man kann sich, weißt du, das nicht leisten. Wir können nicht keinen Urlaub machen. Ja, geh doch in den Wald und hast Ferien. Du musst ja nicht gleich nach Mallorca fahren. Da sitzen sie sowieso wie die Heringe am Strand. Aber ja, ich kann keinen Urlaub. Und wenn die Leute dann in den Urlaub fahren, und dann fahren sie los, gestresst, im Stau, kommen gestresst an, und dann fahren sie wieder zurück, aus angeblich entspannt. Aber weißt du, was dann passiert? Sie kommen gestresst wieder nach Hause. Das war der Urlaub. Urlaub sollte ja erlaubte Zeit sein von früher. Verstehst du, was die Feudalherren da ihren Knechten, Bediensteten gegeben haben? Erlaubte Zeit, das ist Urlaub. Entspannen, geht mal nach Hause bei eurer Familie. Habt ein paar schöne Stunden mit eurer Familie. Aber man sagt ja, wir können das nicht finanzieren, wir können das nicht finanzieren. Es gibt immer mehr Menschen auf so einem engen Raum. Die Wohnung ist immer teurer. Dann muss die ganze Familie arbeiten. Das Problem für Mangel, es liegt ganz woanders. Wir haben zum Beispiel keine Zeit. Aber jeder Mensch hat 24 Stunden. Egal, ob der Bundeskanzler ist oder Straßenfeger. Alle haben nur für 24 Stunden. Und jetzt kommst du darauf an, was machst du aus deiner Zeit? Was machst du aus deiner Zeit? Jeder Mensch hat nur, der Tag hat nur 24 Stunden. Die Ursache für den ganzen Zeitmangel liegt ganz woanders. Und ich werde auf diese Dinge sprechen. Und Zeit kann man nicht kaufen. Zeit kann man nicht bezahlen. Du kannst Diener bezahlen, die dir helfen und so weiter. Aber es liegt im System. Es liegt in unserer Persönlichkeit. Es liegt in unserer Planung Zeit. Weißt du, wir sollten die Zeit richtig einteilen. Zuerst die Prioritäten setzen in unserem Leben. 1 bis 10 und das Schwierigste als Nummer 1. Und wenn du das Problem 1 gelöst hast, dann wirst du die nächsten Probleme 4, 5, 6, 7, 10 mit links lösen. Verstehst du? Zuerst das Schwierigste. Aber die meisten drücken sich vor dem Schwierigsten. Das ist Nummer 10 bei den meisten, wenn du so einteilst. Löse das Hauptproblem. Und das Hauptproblem, ja, was das auch immer ist, wenn man sich etwas für etwas interessiert, dein Hobby, da hat man Zeit, komisch. Weißt du, da hat man Zeit. Wenn du etwas für etwas Lust hast und so weiter, dann nimmst du die Zeit. Und das Geld ist ja erstaunlich. Wenn man Opfer aufnimmt, da kriegst du kaum Cent, paar Cent zusammen. Aber wenn du ein Hobby hast, das sind 100 Euro, das sind Klacks, das kostet zu viel. Verstehst du? Prioritäten setzen. Darauf kommt es an in unserem Leben. Wir haben alle ein Verlangen nach dem Besitz. Je mehr er hat, je mehr er will, nicht schweigend seine Wünsche still. Besitz ist heute der normale Trend des normalen Menschen. Der will nur haben, haben, haben. Keiner lebt davon, wenn er viele Güter hat. Je mehr du hast, desto mehr musst du putzen, abstauben, bearbeiten, versorgen. Und desto mehr kann dir geklaut werden. Keiner läuft hinterm leeren Sack. Ja, kein Dieb. Nur nebenbei. Der Wille nach Besitz verdrängt alles andere. Nach diesen materiellen Dingen. Wir lassen uns etwas kosten, wenn wir etwas haben wollen. Und was wichtig ist, unser Ansehen, Was lassen sich so die Leute bezahlen? Ja, Kleider machen Leute. Ansehen, Prestige, Anerkennung. Wir lassen uns was zahlen. Ich denke nur an diese Geschichte von Ananias und Sapphira in der Bibel. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ja. Und dann übertreiben sie. Und Übertreibung ist ein Problem. Ich habe in Heilbronn ich kann von Heilbronn sagen, weil die Leute dort weit weg sind. Und die kennt ihn nicht. Aber nächstes Mal, wenn ich woanders predige, dann sage ich die in Berlin. So, nur nebenbei. Nur nebenbei. Aber in Heilbronn, da ist eine Schwester, gläubiges Ehepaar, zwei Kinder, die sagen, guck mal Mann, die haben Auto, neues Auto wieder. Die Frau hat ganz tollen Mantel wieder gekauft. Die haben immer die letzte Mode. Und die haben ihre Garage vergrößert und was weiß ich, angebaut. Und der Mann muss zwei Berufe, der muss arbeiten Tag und Nacht bald. Und er kriegt Herzinfarkt. Und dann war alles aus. Und der Aussichtstraum. Verstehst du, was nützt es, wenn man Herzinfarkt bekommt und nicht mehr weitermachen kann und dann so langsam wieder anzufangen? Kein Mensch lebt davon, wenn er viele Güter hat. Das hat Jesus gesagt. 2000 Jahre alt ist diese Geschichte. Ja, viele Leute machen überall mit, wollen überall angesehen werden. In dem Verein, in diesem Club, in dieser Gemeinde, in diesem Kreis, in diesem Hauskreis. Du kannst dich nicht zerteilen. Wir sollen Prioritäten setzen. Das ist, wie man Mangel überwindet. Setze Prioritäten in deinem Leben. Wir glauben, durch Übertreibung und so weiter können wir diesen Mangel überspielen. Nee, das kannst du. Du kannst den Mangel, die Defizite, die in deinem Herzen sind, nicht überspielen. Wir kennen die Gedanken. Weißt du, wenn die Nachfrage größer ist, ist auch der Preis viel höher. Weißt du, und deshalb, das, was wenig ist, muss sehr wertvoll sein. Und Prioritäten sind wichtig in unserem Leben, ihr Lieben. Da, wo dein Schatz ist, heißt es in der Heiligen Schrift, wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Schatz? Und der Perlenhändler in der Bibel, der die köstliche Perle entdeckt und der verkauft alles, was er hat, um diese eine köstliche Perle zu erstehen. Nur eine Geschichte, weißt du, wir setzen alles auf eine Karte, um das zu erstehen. Oder der Bauer, der einen Schatz im Acker findet. Viele denken kaufmännisch, geschäftsmäßig, materiell, alles hergeben, damit ich diesen Schatz bekomme. Und dann hast du diesen Schatz. Und was ist dann? Alles nur Spielregel der Erwachsenen. Kinder machen ganz anders. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich der Himmel gar nicht sehen. Kinder denken viel anders. Unsere Märkte, unser Leben, unser Alltag ist manipuliert vom Kapital. Und die meisten merken erst, wenn es zu spät ist, wenn das Herz nicht mehr mitmacht oder die Gesundheit nicht mehr mitmacht. Alle wichtigen Dinge, alle elementaren Dinge sind nicht käuflich, sind nicht bezahlbar. Ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist schön und groß, aber die ganze Welt kannst du gar nicht kaufen, die kannst du gar nicht verarbeiten. Alles Gute ist nicht käuflich. Liebe ist nicht käuflich. Du kannst Sex kaufen, kannst in den Puff gehen, aber mehr nicht. Oder kannst Partner wechseln oder irgendwie Leute bestellen oder animieren. Aber Liebe kannst du nicht mit Geld kaufen, nur nebenbei. Du kannst Massage kaufen, aber nicht Liebe. Die Japaner, in Japan ist eine ganz große Mode zurzeit. Da kannst du für deine Enkelkinder und deine Kinder kannst du Oma und Opa mieten. Oh, das ist ganz was anderes. Ein gemieteter Opa, eine gemietete Oma. Du kannst vieles mieten. Du kannst Unterhaltung kaufen, aber du kannst kein Verständnis kaufen, dass dich jemand versteht. Du kannst unterhalten werden durch die Medien. Du kannst die Sündenvergebung nicht kaufen, auch wenn die katholische Kirche das inszeniert hat. Ablass, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ich möchte die Seelen sehen, die jetzt in den Himmel gesprungen sind. Der ganze Ablasshandel war nur ein Bluff. Nur als Beispiel. Du kannst für Toten Messen lesen, damit die aus dem Fegefeuer ein bisschen schneller rauskommen. Das funktioniert nicht. Das ist nur Geschäftemacherei mit den Toten. Also von den Lebendigen kriegen sie nichts mehr, da müssen jetzt Messen gelesen werden. In aller Liebe. Wer glaubt, der wird selig. Weißt du, auch wahre Schönheit. Was ist die Schönheit? Du kannst pudern, cremen, ölen, salben, was weiß ich alles. Du kannst Make-up kaufen. Du kannst dich aufpeppen lassen und liften und wie man das alles so nennt, was man so hat. Du kannst dich ausputzen und aufputzen. Aber echte Schönheit kommt von innen, nur nebenbei. Entspannung, Ruhe, Frieden, viel schlafen, Da kommt die Schönheit. Weißt du, aus dem inneren Frieden, Gelassenheit, dass man die Sorgen abgibt. Guck mal, manche Leute, wie die zerfurcht sind in aller Liebe. Alles Wahre, Groß und so weiter, alles Göttliche ist nicht käuflich. Und selbst wenn es käuflich wäre, könntest du auch gar nicht bezahlen. Da kannst du Tag und Nacht arbeiten, so viel verdienst du nicht. Nicht einmal die Milliardäre könnten sich das leisten. Die würden sich gerne leisten. Die können eine Villa sich kaufen, aber die können nicht den Frieden kaufen. Und ich kenne Millionäre, die schlafen mit der Pistole im Nachtkasten. Was kann der Mensch für seine Seele geben, steht in der Heiligen Schrift mal. Was kann er geben? Da bringt das ganze Geld ihn nicht weiter. Die Beatles haben ein Lied gesungen, dass dass man mit Geld nicht Liebe kaufen kann. Liebe kannst du nicht kaufen. Kannst noch so viel arbeiten, dass dich jemand liebt, dass jemand dich versteht, dass jemand für dich ist. Kannst niemand zwingen, bitte steh zu mir. Kannst ja sagen, der wird sagen, mit dem Kopf nicken. Aber ob er mit dem Herzen dabei ist, ist eine andere Frage. Du kannst Sicherheit nicht kaufen. Du kannst Bodyguards die mieten. Gestern haben wir von Jakob gesprochen. Jakob wollte die Rahel haben. Und was muss dieser arme Jakob machen? Er muss 7 Jahre für die Lea arbeiten, mit diesen komischen Augen da. Blöden Augen. Er muss trotzdem die Lea nehmen, ob er es will oder nicht. Er kriegt seine Rahel erst, wenn er für die Lea 7 Jahre geschuftet hat. Erst dann? Lea, erst, das ist komisch, ich meine, das ist nicht bei uns als üblich in unseren Hemisphäre oder so, dass die Ehe so geschlossen wird, aber dort im Orient war es der Fall und ist auch eine Botschaft drin, in dieser Geschichte mit der Lea und der Rahel und so weiter, da ist eine Botschaft drin. Wenn du etwas Gutes haben willst, du musst jetzt zuerst mal für deine Lea arbeiten. Mit diesen blöden Augen, was es auch immer ist. So, und aus der Lea, jetzt stell dir mal vor, aus der Lea kommen die Fürsten Israels, David, Moses, Jesus, verstehst du? Aber er musste zuerst dafür arbeiten. Und dann konnte er seine Rahel haben. Aber er war mit seiner Rahel nicht glücklich. Als der Benjamin geboren wurde, starb sie bei der Geburt. Sie hatte keine Kraft. Lea, das ist ein Bild, die Arbeitsame, die Fleißige. Wie überwinde ich Mangel? Und deshalb, weißt du, wenn du den Mangel überwinden willst, arbeite. Nimm das aus der Hand Gottes. Die Lea, diese mit den blöden Augen, was es auch alles ist. Oder andere Übersetzung sagt, sie hat ein blödes Gesicht gehabt. Vielleicht irgendwie bist du so verzogen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die verschiedenen Übersetzungen. Oder sie war ein bisschen, ja, schlapp, erschöpft. Lea heißt übersetzt die Arbeitsame. Die hat geschuftet und die war fleißig. Die war nicht schön, aber die war fleißig. Und für die musste er 7 Jahre arbeiten, dieser Jakob. Und die Botschaft, die da drin steckt für mich, in dieser Lea- und Rahels-Geschichte, wenn du deinen Mangel überwinden willst, dann nimm das, was Gott dir gerade gibt, was er dir in den Weg stellt. Und die Lea heißt die Müde, die Erschöpfte und so weiter. Die sah vielleicht ein bisschen verschlafen aus, weil sie ja fast Tag und Nacht gearbeitet hat, diese liebe Frau. In 1. Mose 29, Vers 17 heißt es, aber Lea hatte ein blödes Gesicht, Rahel war hübsch und schön. So, jetzt darfst du wählen. Und der alte Text heißt es von der Lea, sie hat glanzlose Augen, sie war matte, hatte matte, erschöpfte Augen, ausdruckslose Augen. Das ist also, was sie dort hatte. Lea sah nicht so gut aus wie ihre Schwester. Aber Jakob musste zuerst für die Lea arbeiten. Du willst gesegnet werden, du willst glücklich sein, du willst Frieden haben, du willst ja etwas zustande bringen. Du hast eine Berufung, eine Vision, die kommt nicht durch die Rahel, die kommt durch die Lea. Wie du nur schuffen musst. Also das andere Bild, im Neuen Testament haben wir das Bild von der Martha und Maria. Genau die gleiche Geschichte. Die Maria, die Süße, die sitzt zu den Heilands Füßen. Aber der Heiland wäre verhungert, wenn es die Martha nicht gegeben hätte. Die Martha, ganz wichtig, verstehst du? Und Martha war die, sich um die Familie gekümmert hat. Die Maria, die war immer nur verträumt. In aller Liebe. Maria, ja, Jakob diente 7 Jahre für das, was nicht so gut ausgesehen hat, was nicht so angenehm war, was ihn nicht so glücklich gemacht hat. Die süße Rahel. Oi, 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 oi. Verstehst? Aber das war nicht das, was Gott wollte. Gott wollte die Lea in sein Leben installieren. Und die Lea, die brachte Juda, Simeon und die Söhne, aus denen dann der Herr Jesus und der ganze Segen Israels kam. Der ganze Segen Israels ging über Lea, nicht über die Rahel. Der Josef, gut, der war in Ägypten. Da sind nach Ägypten alle gelotst, nachher der Sohn von der Rahel, ja. Das Negative musst du zuerst nehmen, um glücklich zu werden. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Und er diente 7 Jahre für die Lea. Du musst zuerst leben, zuerst arbeiten, zuerst mal, ja, dich investieren. Du musst zuerst mal die Trübsal akzeptieren, die trüben Augen, die Trübsal. Das Beste für dein Leben ist in Zeitungspapier eingepackt, nicht in Rosenpapier und liebliche, was weiß ich, Seidenpapier. Nein, das Beste im Leben ist im Zeitungspapier, im ganz billigen Papier eingepackt. Und Gott sah die Lea, dass der Alltag und das Leben sie verschmähte. Gott sah und sagte, aus der kommt mein Heiland, mein Sohn, mein Retter. Und der Herr machte sie fruchtbar und Rahel blieb unfruchtbar, trotz der Schönheit. So, wie kommt Mangel und wie wird Mangel aufgearbeitet? Und wir haben in der Bibel immer wieder, die Frauen in Israel waren tolle Frauen, hübsche Frauen, aber sie waren unfruchtbar. Aber die Lea hier, nur als Beispiel, hier steckt eine ganz wichtige Botschaft. Und viele übersehen das und denken, naja, die Lea. Was bei Gott wirklich ankommt und was Gott wirklich zählt, ist die Frucht. Bei Gott zählt die Frucht. Was kommt unterm Strich raus? Der Messias, David, Moses. Verstehst du? Moses kommt auch. Und Moses war ein großer Prophet in Israel. Kommt alles aus den Ländern von der Lea. So, ich bin ein Realist und ich möchte ein Realist bleiben. Was nützt dir die schönste Hochzeit? Die Schmetterlinge im Bauch, wenn der Ehealltag nicht klappt. Was nützt das alles? Weißt du, wenn die Leute sich nach ein paar Jahren scheiden lassen, weißt du, was ist dann gewesen? Da kommt nur noch Herzeleid, nur Traurigkeit, nur Bitterkeit, nur Streit. Wenn man die Geschichte der Lea liest, da heißt es, und der Jakob, der ging immer wieder zu ihr. Und immer wieder, da wieder ein Sohn geboren. Weißt du, Lea, das ist Alltag. Das ist das Leben, das, was passiert um uns herum. Wie arbeite ich meinen Mangel auf? Wie werde ich meinen Mangel los? Arbeite daran. Mach das Beste draus. Schaffe Frucht. Lea gebar ihm 4 tolle Söhne. Und, ja, und die waren, ja, das war die Erhörung Gottes. Sie gebar den Levi, den Priester, aus dem dann Moses kam. Anhänglichkeit, das ist der Name übersetzt für Levi. Und Juda, Lobpreis hat sie geboren. Den Lobpreis. Sie hat das Volk Gottes so bereichert. Was ist Mangel? Mangel ist ein geistiges und geistliches Problem. Und gerade diese wertlose Lea ist so kostbar im Reich Gottes, so lieb, so teuer. So eine Perle. Und diese köstliche Perle ist es, was unser Leben reich macht oder die Welt reich gemacht hat. Was wäre die Welt ohne die Lea? Denk drüber nach. Was wärst du? Was wäre ich? Was wäre die Bibel ohne der Lea? Lea, sie gebar dem Jakob Söhne, starke Söhne. Lea ist unbezahlbar. Und wir denken, ach, diese schöne Rahel, diese süße, verstehst du, geschmeidige. Gottes Wille ist nicht käuflich. Gottes Plan ist nicht käuflich. Gott fügt diese Dinge, wie er es haben will. Und nicht wie du und wie ich es haben möchte. Sei nicht so super geistlich. Komm runter. Sei ganz nüchtern wie die Lea. Arbeite fleißig. Bist erschöpft. Abends fällst ins Bett. Morgens stehst du wieder auf. Lea, nicht Rahel, hat Heilsgeschichte geschrieben. Hat die Erlösung gestaltet. Die Erlösung der Menschheit. Verstehe das Drehbuch Gottes. Auch Mangel ist es, das dient zu unserer Auferbauung. Mangel. Verstehst du? Wann hat man Dinge hier bei uns in Deutschland entwickelt und entdeckt? Und Deutschland ist das Land der Erfinder. Eigentlich alles. Diese Tage habe ich so ein Buch in der Hand gekriegt, so viele Erfindungen, was weltweit selbstverständlich ist, wurde hier in Deutschland kreiert. Und zwar gerade in den Zeiten des Krieges, als Deutschland blockiert wurde, hat man alles Mögliche erfunden und entdeckt. Gott erlaubt Blockaden in unserem Leben. Gott erlaubt Mangel in unserem Leben. Gott erlaubt Schwierigkeiten in unserem Leben. Also, da plötzlich entdeckst du Kräfte und Fähigkeiten. Er hat das Drehbuch für unser Leben geschrieben. Auch für Jakob, nicht dir, Rahel. Lea ist es. Lea ist es. Gott hat immer das erwählt. Und jetzt pass auf. Ich leide Mangel, ich habe nicht genug. Ich kann mir das nicht leisten. Aber Gott hat das erwählt, das, was nichts ist in dieser Welt. Das, was gar nichts bedeutet, was gar nichts gibt, was gar nicht so hineinpasst in mein Leben. Gerade das hat er sich erwählt, auch dass er zu Schanden mache, das, was etwas ist. Weißt du, das treibt einen kalten Schauer runter den Rücken. Wenn ich dann denke, wie die Lea sich vorgekommen haben, verstehst du, mich mag nicht, aber Gott liebt mich. Halleluja. Gott ist für mich. Und wenn Gott für mich ist, wer kann und soll gegen mich sein? Wieder ein Junge. Und wieder ein Prophet. Und wieder ein Junge. Verstehst du? Und die Rahel, die denkt, das, ich muss irgendwie nachhelfen. Das funktioniert bei mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. So, die Nichtgewollte. Die Unromantische. Mit diesen komischen Augen. Mir tut die Lea unheimlich weh auf der einen Seite. Diese Frau, verstehst du, nicht verstanden von ihrem eigenen Mann. Verstehst du, ich muss ihn nehmen, was soll ich denn mit ihr anfangen? Aber sie war eine gute Mutter, eine gute Ehefrau. Wir lesen nicht eine einzige Passage in der Bibel, nicht eine einzige negative Stelle in der Bibel über die Lea, nur nebenbei. Ich will nur sagen, verstehst du, Gott hat sich das erwählt, was nichts ist. Keine einzige Passage von der Rahel. Die ist eine Diebin. Die hat ihrem Vater den Hausgötzen geklaut und versteckt und so getan, als wenn es nichts wäre. Und dann sagt Jakob, bei wem das gefunden wird, der muss sterben. Und das war die Rahel. In ihrem Sattel steckte der Hausgötze. Also, sie hat geklaut, gelogen, sie hat Fluch über ihr Leben gebracht. Nur nebenbei. Von der Lea liest du gar nichts. Gar nichts. Sie diente, sie hat blöde Augen gehabt, das ist das Einzige. Und dann, wir sehen, gerade dieser Götzendienst hat Rahel den Tod gebracht. Wer, bei wem es gefunden wird, der soll sterben. Weißt du, die war hinter dem Erbrecht. Ja, weißt du, wer den Hausgötzen hat, der hat den Segen. Und er, weißt du, sie war nicht anders, deshalb wollte auch der Jakob die Rahel, weil sie nicht anders war als er selber. Er wollte auch gesegnet werden, auch die Herrlichkeit Gottes haben. Und hat seinen Vater betrogen und die betrügt auch ihren Vater. Meditiert drüber und denkt drüber nach. Verstehst? Sie wollte auch, dass der Segen Gottes mit ihr geht. Aber die Lea, die hat alles das nicht gehabt. Sie hat Gott vertraut. Sie hat sich in die Arme Gottes fallen lassen. Fülle, Segen und Gnade und so weiter. Die Zuneigung ist nicht käuflich. Kannst auch nicht zwingen. Du musst für mich sein. Nein. Wenn Gott uns nicht Gnade schenkt, dann müssen wir das in Kauf nehmen und einfach dieses Leben leben und gestalten, wie auch immer. Wenn ich daran denke, niemand kann das Herz eines Menschen gewinnen. Du kannst noch so süß und so nett sein. Der Herr muss das Herz auftun, wie bei der Lydia in der Bibel. Der Herr tat das Herz auf. Das gute Leben, das gesegnete Leben, das erfüllte Leben ist auch nicht käuflich. Kannst noch so fleißig sein, kannst Tag und Nacht arbeiten. Wenn Gott dich nicht segnet, ist alles wie Luftblase. Das bringt nichts. Und du kannst noch so viel konsumieren, noch so viel kaufen, noch so viele Götter haben, noch so viel Luxus leisten, aber glücklich ist man nicht durch Geld und materielle Dinge. Kannst gut aussehen, vielleicht jeden Tag zum Friseur gehen und dich schminken lassen und so und Glimmer kaufen und so vieles andere, aber du bist nicht glücklicher. Schau die Leute, wenn du hinter der Fassade der Leute sehen würdest, wie unglücklich diese scheinbar keep smiling Leute sind in den Medien, im Fernsehen. Der innere Wert. Und wie geht es? Und er wird unseren Mangel ausfüllen. Unsere inneren Werte, was uns noch fehlt, er wird es zustande bringen. Und nicht die Creme und das Parfüm und teure Kleider, tolle Schuhe oder was auch immer, der Schmuck macht uns wertvoll, sondern das, was hier innen drin ist. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Männer kaufen teure Autos. Wenn ich so vorbeisehe, also zurzeit habe ich immer Lust, wenn ich so auf der Straße gehe und mal irgendwo warten muss, dann schaue ich mich die Autofahrer an, wenn so ein Cabrio kommt, bin auch manchmal neidisch auf so ein Cabrio und so weiter. Aber die ganzen Männer, die sind meistens alte Männer und mit Glatze, verstehst du? Die müssen beweisen, ja, wir sind in, wir sind. Ja, aber ist der Mensch glücklich? Der innere Mangel, diese Defizite, die kannst du nicht mit deinem Sportwagen ausmachen, einem Porsche oder was auch immer ist. Schade um das Geld und die Mühe, die man so ausgibt, um zu beweisen, ich bin was. Ich bin was. Das ist wie bei der Rahel, Diebstahl, Götzendienst. Das sind nur fromme, religiöse Zutaten. Ich kann mir das leisten. Nein, du kannst das Glück des Herrn nicht leisten, was dein Glück ist, was dein Glück ausmacht. Das sind alles nur Zutat und du glaubst, ja, wenn ich das habe, bin ich glücklicher. Wenn ich mal ausgelernt habe. Weißt du, das sind so viele andere kleine Sachen. Weißt du, wenn ich das habe und wenn ich das habe, wenn ich das bin und wenn ich dieses habe, du wirst nicht reicher. Was hat der Heiland zum reichen Jüngling gesagt? Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. All diese Zutaten machen dich nur ärmer, leerer, hungriger. Du versuchst aus Steine Brot zu machen. Du bist der Lüge des Teufels auf den Leim gegangen. Weißt du, nur die nicht kommerziellen Faktoren ergeben das gute Leben, was nicht kommerziell ist. Um glücklich zu sein, brauchst du kein Geld. Da brauchst du kein Geld. Echtes Glück kannst du auch nicht durch Konsum dir erwerben. Gestern haben wir das Thema gehabt, Anbetung. Weißt du, Anbetung ist nicht etwas konsumieren, ist einfach sich in Gott ergeben, Gott Hände fallen, Audienz bei Gott zu haben. Das ist, was unbezahlbar ist. Ich darf mit meinem Daddy sprechen, seine Nähe spüren, im Himmel sein, versetzt an himmlische Orte. Verstehst du, wann erlebt man Ekstase? Ekstase ist außer sich sein, so wie Paulus sagt, ich war bis im dritten Himmel entrückt, ich sah unaussprechliche Sachen. Und was brauchst du für eine Ekstase? Gar nichts. Leere, 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 immer leere. Verstehst du? Und dann bist du plötzlich weg. Ekstase, außer sich. Anbetung ist ein Sein. Ein Sein. Betrunken sein von Gott. Das ist Anbetung. Berauscht von der Liebe Gottes, high sein, ohne Drogen. So was die Leute den Pfingstlern da vorgeworfen haben, die sind nur trunken von süßen Wein. Nein, die waren so außer Sicht. Gottes Geist hat ihre Herzen erfüllt. Sie sprachen unaussprechliche Dinge, eine unaussprechliche Sprache. Und sie erzählen die großen Taten Gottes. Sie haben es begriffen, Gott ist groß. Anbetung ist begeistert sein, entflammt sein von Gott. Enthusiastisch, erfüllt von der Gottheit, das ist Enthusiasmus. Egal, wenn ich die Leute auf dem Fußballplatz anschaue, verstehst du, die sind auch enthusiastisch, so außer sich, aber die sind auch wieder kaputt, wenn nicht die Tore fallen von ihrem Verein, von ihrer Mannschaft. Weißt du, in der Bibel heißt es, werdet voll vom Heiligen Geist und nicht vom süßen Wein. Das ist der große Unterschied. Der Heilige Geist will uns berauschen, erfüllen, dass wir so happy sind, glücklich sind. Ich habe nicht viel, aber ich habe den Herrn. Der Heiland ist bei mir. Der führt mich, der begleitet mich und so weiter. Weißt du, in unserer Kultur gilt Konsum was. Weißt du, hast du was, bist du was. Das ist Konsum. Und wir denken, das ist das gute Leben. Nein. Das gute Leben ist ganz was anderes. Dieser Konsum, was wir hier haben, das lenkt uns von der Ewigkeit ab, zerstört uns. Und zwar zerstört uns gesundheitlich, körperlich, materiell. Konsum, wo überall, wo Konsum zunimmt, da kommen die Verhaltensstörungen. Je mehr die Leute konsumieren, desto gestörter sind sie in sich selbst, verwirrter, unruhiger. Besonders bei den Kindern, ich habe ja gesagt, ein Kind braucht nur 5 Spielsachen. Ich bin eigentlich aufgewachsen ohne Spielsachen. Ich denke noch an meine Kindheit, weißt du, da war so ein alter Rad und das habe ich immer an Stock genommen, wenn dann bin ich hinter dem Stock, hinter dem Rad her. Und dann nach Jahren habe ich eine Brieffreundschaft mit einem Mädchen aus London, war nur so vielleicht 10 Jahre alt und die schickt zum ersten Mal so Zinkauto. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, so ein Auto und so Zinkauto. War ich so glücklich. Das war mein erstes Spielzeug. Aber ich war glücklich. Bin auf die Bäume gekraxelt, Hasen gejagt, Hütten gebaut aus Laub, verschiedene Laubhütten. Ja, ich war glücklich. Ich habe nichts gehabt. Aber und genau das ist, was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein, mit seinem Leben was anzufangen. Die meisten Leute, die können mit ihrer Freizeit nichts anfangen, weil sie ständig von Konsum bestimmt sind. Und weißt du, und dieser Konsum zwingt uns immer wieder, es kostet alles Geld. Das kostet Geld, Spiele kosten Geld, all diese Dinge kosten Geld. Aber Gott hat uns begnadigt, wir können jetzt mit unseren Händen was machen und glücklich sein. Und um mal sich das alles zu leisten, man nimmt gar nicht genug ein, was du anschaffen könntest, solltest, bräuchtest, was angeboten wird, das können sie auch noch haben. Weißt du, die Welt, die malt uns, das ist nötig, das braucht sie. Sonst kannst du nicht leben, wenn du das nicht hast. Dann müssen Mann und Frau mitarbeiten, alle müssen mitarbeiten, die Kinder müssen auf die Mutter verzichten, weil wir können uns nicht leisten. Ich weiß doch, es ist hart. Es kostet alles Geld. Und weißt du, wie überwinde ich meinen Mangel? Als ich da irgendwo mal vor vielen, vielen Jahren als junger Pastor Schwierigkeiten, Probleme, finanzielle Probleme hatte, habe ich gesagt, lieber Gott, hilf mir, dass ich mit meinen Finanzen klarkomme. Und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat? Streiche alles Unnötige aus deinem Leben. Und das Erste, was war, ich habe die Zeitung gestrichen. Denn im Haus hat jemand anders die Zeitung bestellt. Und ich habe erst, wenn nachdem die Frau die Zeitung gelesen hat, hat sie mir runtergegeben und ich musste nicht mehr zahlen, die Zeitung. Verstehst du? Die Zeitung nicht mehr abonniert. Und so vieles haben wir unnötig. Wir können es teilen. Und das hat mir so schon viel geholfen. Schon allein keine Zeitung bezahlen, sondern ich lese die Zeitung. Und wenn ich gelesen habe, habe ich sogar jemand weitergegeben. Und diesen Tipp, also wir bezahlen einmal die Zeitung. Und jemand, der abonniert hat, der soll, und dann viele auch sogar christliche Zeitschriften. Ich habe auch eine ganze Menge christliche Zeitschriften gestrichen. Du, da habe ich plötzlich 100, 150 Euro, war nicht Euro, D-Mark damals, übrig gehabt. Einfach gestrichen. Da bin ich auf verschiedene Vereine ausgetreten, die mir nichts gebracht haben, wo ich nichts zu melden hatte, oder doch ein paar andere Sachen. Verstehst du? Du sollst an deinem Mangel arbeiten, 7 Jahre. Und wir sollten aufhören, einfach nur fürs Geld zu arbeiten. Wir sollen nachdenken. Und Gott hat mir gezeigt, denk über dein Geld nach. Wie nimmst du das Geld ein und wie nimmst du das Geld aus? Und so habe ich angefangen, mein Leben umzustellen. Und ich habe bis heute keine Zeitung abonniert. Ich höre die Nachrichten, das reicht mir vollkommen. Durch den Konsum werden die Kinder den Eltern entzogen. Verstehst du? Wir müssen haben, wir brauchen das unbedingt. Und wir schaffen das nicht. Wie auch immer. Und dann ist man müde. Ich denke nur an die Frauen. Mir tun die Frauen herzlich leid. In aller Liebe. Weißt du, sie müssen schaffen. Aber die Frau sollte eigentlich für die Familie, für die Kinder sein, für den Mann sein. Aber dann kommt sie nach Hause, dann muss sie zuerst mal den Haushalt machen, dann fällt sie ins Bett und ist müde, ist geschafft. Und dann erlaubt sie den Kindern, dass sie alles Mögliche sich durchgehen lassen. Ja, sie hat ein schlechtes Gefühl oder Schuldgefühle, wenn sie noch straft, weil sie ja sowieso nicht genug Zeit für die Kinder hat. Und dann, wir wundern uns nachher, was dabei rauskommt. Ich bin eigentlich dankbar, dass wir, ja, ich war allein verdienen. Und habe überlebt. Und ich lebe immer noch. Und wir haben 4 Kinder großgezogen. Nur nebenbei. Weißt du, Erziehung. Und dann natürlich die Ehemänner. Oh, die haben ihre Hobbys. Das ist toll. Verstehst du? Der braucht Beschäftigung, der arme Mann. Und das kostet Haufen Geld, denn er soll ja das Leben genießen. Wir werden durch die Gewohnheiten habgierig, süchtig und so weiter. Und wir suchen immer neue Spannungen, neuen Kick, neue Nervenkitzel, neue Reize, größere Reize. Echte Anbetung ist kein Konsum. Echte Anbetung ist, Herr, ich preise dich, wir lieben uns, wir arbeiten miteinander, kämpfen miteinander, leiden miteinander, gehen unten durch und gehen oben drauf. Der Wohlstand der letzten Jahre hat die Wünsche und Ziele der Menschen so verändert. Schau noch die letzten 10 Jahre zurück, wenn du das zurückschauen kannst noch. Reisefreiheit, Flexibilität, Freiheit des Menschen und so weiter. Du kannst reisen, aber irgendwann hast du die Schnauze voll. Was kannst du noch entdecken? Was gibt es noch zu entdecken? Du kannst hier in Wannsee, weißt du, der deutsche Kaiser hat hier für die Berliner Sand von der Ostsee und Nordsee her gekarrt, verstehst du, damit die auch bis am Strand baden können. Das ist auch Sand. Ja, aber nur, aber nein, es muss irgendwo weit weg sein. Bahamas am liebsten. Oder am schönsten. Man fragt sich immer, und das ist Materialismus, das ist, was der herrschende Lebensstandard und Lebensstil ist, lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich das? Lohnt sich zu heiraten, Familie zu gründen? Lohnt sich das und so weiter? Was verdiene ich dabei? Immer wieder, was verdiene ich dabei? Das ist immer die große Frage. Aber, dass man dient, und wenn man richtig dient, du kriegst auch den richtigen Lohn. Oder was kostet? Und heute bestimmt Geld die Arbeit, den Dienst. Früher haben die Nonnen in den Krankenhäusern gedient, und zwar aus Idealismus. Heutzutage, die haben die gleichen Preise wie Rote Kreuzschwestern oder Staatsbedienstete. Es muss alles immer lohngerecht sein. Aber wo dient man noch freiwillig? Aus Liebe? Ich sag, die Gesellschaft ist gescheitert. Der Dienst, der Einsatz, die Aktion und so weiter. Das ist diese echte Anbetung. Dienet einander mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wo ist das heute? Ausgewandert und Mangelware. Alles, was du umsonst machst, das ist Anbetung in aller Liebe. Die zweite Meile, die müsstest du nicht gehen. Aber die gehst du trotzdem und sagst, ich begleite dich, ich gehe ein Stück weit mit dir. Die zweite Meile ist es, was dich glücklich macht. Das hat Gott mir mal irgendwo im Flugzeug mal diese Idee für die zweite Meile gegeben. Deshalb nehmen wir 2 Opfer sonntags morgens. Warum? Ein Opfer ist sowieso für die Kosten der Gemeinde und alles, was wir bezahlen müssen. Und die zweite Meile ist Luxus. Müssen wir nicht. Ich habe keine Verpflichtung, keinen Auftrag. Aber ich tue das, um dann Gottes Werk zu tun. Und das ist, was Freude macht. Dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Was Mission und Einsatz ist. So, Gott will unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Er hat von allem unbegrenzt. Er hat die Fülle. Und wir sollen nur einfach nehmen. Alles, was du einsetzen kannst für den Dienst Gottes oder für den Dienst am Menschen, den Dienst an der Gemeinde, den Dienst an der Gesellschaft. Wer macht heute noch Ehrenamt? Verstehst du kaum? Da musst du suchen und da muss der Bundespräsident auszeichnen mit irgendwelchen Orden und große Lobreden halten. Aber wer macht so aus Liebe Ehrendienst? Wer dient in Ehren? Gott zu ehren, nicht den Menschen. Da gibt es ein schönes Lied. Jeden Faden, den ich drehe, jeden Strohhalm, den ich aufhebe und so weiter. Alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Wer macht das noch? Und das ist, was uns glücklich macht. Meinem Gott zu ehren. Gott hat die Ewigkeit, Gott genug Zeit. Er ist immer derselbe, hat sich nicht verändert. Und so weiter. Wenn du Gott dienst, dienst du für die Ewigkeit, lebst du für die Ewigkeit, arbeitest du auf die Ewigkeit hin. Er ist der Unvergängliche, der Bleibende. Und du verlängerst dein Leben. Und ich sag dir, du verlängerst dein Leben ohne Medikamente. Ohne irgendwelche Übungen und Training und was weiß ich, Fitness. Du kannst so viel üben und trotzdem musst du sterben. Aber du verlängerst dein Leben, wenn du auf die ewige Schiene es bringst. Auf die, ja, was du dem Herrn getan hast. Das sind Schätze, die im Himmel angeschrieben werden. Und da kommst du dort an und klopfst an und Petrus macht dir die Tür auf. oder der Herr mal tut es, oder wie auch immer, wer dort Pförtner sein wird. In der Bibel heißt ja, David sagt, ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Irgendein Pförtner wird es aufmachen und er wird sagen, du hast wohlgetan, du warst über wenigem treu, das bisschen, was du da gehabt hast, aber das hast eingesetzt, ist genauso, als wenn ein Milliardär sich investiert hat, dieses bisschen, dieses etwas, du verlängerst dein Leben. Alles, was du für Gott tust, das bleibt. Weil Gott bleibt. Das bleibt. Weil du dich für Gott eingesetzt hast. Alles andere ist nur Stroh. Ist vor allem Fleisch. Weißt du, jeder Konsum ist nur, ja, das ist für dich, das hast du vernascht. Aber da ist nichts mehr da. Überleg einmal, wenn du mal 80 Jahre bist, wie viel Ochsen du schon aufgegessen hast. Und wie viele Tonnen Kartoffeln du schon gegessen hast. Ja, überleg einmal, wie viel Ferkeln, Schweine, Hasen, Pilze, was weiß ich, wie viele Tonnen, nicht nur ein paar, mit 80, verstehst du, was wir alles aufgegessen haben. Ist das wirklich der Sinn des Lebens? Dass du einmal vor Gott stehst und sagst, lieber Gott, danke, ich habe 80 oder 100 oder 1000 Ochsen gefressen. Verstehst du? Das ist nicht der Sinn des Lebens. Was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist Evangelium. Das ist die Botschaft Gottes. Dafür lebt man. Was ihr den Geringsten einem getan hast. Wahres Glück, wahre Freude ist nicht käuflich. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen beladen mit Sünden und unglücklich zurück. Wahres Glück, das kannst du umsonst bekommen. Ganz umsonst, was ihr den Geringsten einem getan habt. Einen Blinden mal über die Straße geführt. Oder sonst. Es gibt so viele Dinge. Ich war bei den, weißt du, ich bin dankbar. Ich bin Gott dankbar. Ich war bei den kommunistischen Pionieren. Und zwar mein Halsband gehabt und war glücklich. Und die haben gezeigt, man soll ein Kavalier sein. Man soll alten Leuten, wenn du siehst, helfen. Man soll das machen, man soll das machen. Wir haben da eine ganze Menge Regeln gehabt. Das muss man immer wieder sagen. Ich bin Gott dankbar. Ich habe gelernt, das sind vielleicht preußische Tugenden, aber die haben mir geholfen und ich bin stolz darauf. Wahres Glück, da musst du nicht viel tun, nicht viel haben. Du kannst Lotto spielen, weißt du, und warten, der große Gewinn kommt. Gott hat mir eine Predigt für einen Mann gegeben, da kommt so, scheinheilig Pastor, würdest du für mich beten? Ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche ein Wunder. Und ich bete, bin dumm, ich bete. Und während ich so bete, sagt der liebe Gott mir einen Gedanken, keinen biblischen Gedanken, total unbiblischen Gedanken. Ich bete und denke, lieber Gott, das kann doch dem Geschäftsmann hier nicht sagen, der bei mir sitzt. Und bete nochmals und der Herr sagt, sag's ihm. Ich sage ihm, Entschuldigung, aber der liebe Gott gibt mir ein Wort und ich komme damit nicht, davon nicht los. Sie werden leichter vom Blitz getroffen, als dass sie 6 Richtige im Lotto haben. Der springt auf und rennt davon. Denke ich, was habe ich falsch gemacht? Habe ich ihn beleidigt? Und ein paar Wochen später lese ich in der Heilbronner Stimme, dass er sein ganzes Vermögen in Baden-Baden verspielt hat. Verstehst du, das war seine Stunde. Du wirst leichter vom Blitz getroffen, als dass du 6 Richtige im Lotto hast. Und ein Skandal. Der wollte, dass ich seine Finanzen segne. Gott wollte, dass er Punkt macht. Da hätte er vielleicht noch abspringen können. 6 Richtige im Lotto. Glück ist ein Geschenk des Himmels. Weißt du, die Männer Gottes, Abraham, Hiob oder wen ich darauf nehmen möchte, Jakob und Isaac, weißt du, die sind arm gewesen, sind reich gewesen, sie haben verloren, sie sind durch Hungersnöte gegangen, sie haben das alles durchgemacht und sie sind immer wieder auf die Beine gekommen. Weil der Segen Gottes ist das, was einen nach oben bringt. Am Segen Gottes ist alles gelegen, aber das kannst du nicht kaufen. Da kannst du 100.000 Euro mir spenden. Ich kann dich nicht segnen. Ich kann für dich beten. Und der hat mir bestimmt was gegeben. Weißt du, wenn ich gesagt hätte, Bruder, ich segne deine Finanzen. Aber Gott hat mir gesagt, du wirst leichter vom Blitz getroffen. Als 6 Richtige im Lotto. Hat noch gefehlt, dass ich gesagt hätte, da in der Spielbank in Baden-Baden. Das wäre noch zu der Rechter gewesen. Da wäre er vielleicht in Ohnmacht gefallen. Aber wir sollen die Sprache Gottes verstehen. Gott will uns sagen, wenn Mangel da ist, ist es eine Sprache Gottes. Gott will uns sagen, wach auf, liebe Seele. Wach auf. Mangel ist eine Sprache des Himmels. Das heißt, wir müssen umdenken. Wir müssen umplanen. Verstehst du, der Boden, der bringt nichts mehr. Da haben wir immer schon die gleiche Kultur. Wir müssen mal vielleicht Kartoffeln pflanzen jetzt, dieses Jahr. Und nächstes Jahr vielleicht Weizen. So drei Felderwirtschaft, was wir hier mal vor Jahren in Deutschland mal hatten. Im Mittelalter natürlich. Die Leute im Mittelalter waren nicht so dumm, was wir glauben. So, nur nebenbei, wir sollen auf die Zeichen achten, was Gott zeigt. Oder, dass plötzlich, das läuft nicht mehr. Das Wasser versiegt am Bach Krit, die Raben kommen nicht mehr. Kannst beten, lieber Gott, wo sind die Raben? Warum kommen sie nicht? Ich brauche den Segen Gottes. Ja, hast du nicht gesagt, ich soll mich da verstecken? Ja, aber jetzt, die Zeit ist vorbei. Und jetzt, Herr, was soll ich? Und wenn Mangel da ist, Brüder und Schwestern, dann sollten wir aufwachen und fragen, lieber Gott, was soll das? Was soll das? Sollen wir uns verkleinern? Sollen wir uns verändern? Sollen wir unsere Produktion umstellen? Sollen wir, ja, vielleicht ein paar Mitarbeiter kündigen? Tut weh. Aber vielleicht müssen wir etwas unternehmen. Weißt du, Gott will für uns sorgen. Und Gott will, dass es dir gut geht, zuerst einmal. Und ich komme nachher auf einen anderen Punkt. Wenn es dir gut geht, geht es auch anderen Leuten gut. Wenn es dir schlecht geht, geht es anderen Leuten auch schlecht. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, suche der Stadt Bestes. Wenn der Stadt Beste, die Stadt zum Besten ist, wenn alles perfekt ist, alles voll ist, wirklich Schule funktioniert, Geschäfte funktionieren, dann geht es dir auch gut. Geht es dem Land gut, dann geht es auch dir gut. Deshalb geht es Deutschland gut, dann geht es auch uns gut. Deshalb wir sollen für Deutschland sorgen, für Deutschland beten, für Deutschland hinarbeiten und das Beste tun. Einfach, wenn dem Land gut geht, die richtige Partei, die richtigen Politiker fördern, ermutigen. Weißt du, du solltest Menschen ermutigen, die hier in dieser Stadt arbeiten, in diesem Land arbeiten. Ich werde nie vergessen, bei uns hat sich mal vor Jahren ein Redakteur vom Neues Deutschland bekehrt und er war in der Gemeinde und irgendwie gibt er mal Zeugnis und erzählt, was ihn so erfreut hat und was er getan hat. Da jemand hat was, er hat einen Bericht geschrieben und jemand hat ein Dankeschön geschrieben. Dann sagte er, ich habe dieses Dankeschön, diesen Brief, was der mir geschrieben hat, aufgehängt und eingerahmt. Wenn irgendjemand was Gutes tut, sag Danke. Sag Danke. Ehre den Menschen. Ehre den Bürgermeister. Ehre die Parlamentsmitglieder oder wer das auch immer ist. Sie haben gut getan. Sie haben gut gesagt. Das klingt gut. Ein paar Zeilen, eine Mail rüberschicken. Das kostet nicht so viel Geld. Aber da rahmt sich das ein, der Kerl. Verstehst du? Weil niemand sagt was. Verstehst du? Die kritisieren kann jeder Dumme. Aber was Positives, was Gutes zu sagen. Deshalb Mangel ist etwas, wo wir herausgefordert werden. Ist ein Mangel behoben, weißt du, dann ist das abgedeckt, aber da kommt wieder ein anderes Problem. Weißt du, du denkst, jetzt habe ich's. Und beim diesen Elia dort am Bach Krit war, jetzt geht's weiter, Bruder. Jetzt geht's zu der Witwe. Jetzt kommt eine neue Etappe, nochmals 18 Monate. Und so ist, wie Gott uns führt. Gott erlaubt, dass das Wasser ein bisschen absickert. Stehen bleiben, die Raben kommen nicht mehr. Jetzt will Gott was anderes. Die Zeit ist vorbei. Und wir leben von einer Epoche in die andere Epoche. Mangel. Ja Gott, du musst mich durchbringen. Du hast mich da reingestellt. Nein, Gott hat dich nicht bis zum Tod dahingestellt. Wenn es nicht ist, weg. Abhaken, weiterziehen. Was sagt Jesus? Wenn ihr missioniert und arbeitet und so weiter, ihr kommt in eine Stadt und die nehmen euch auf, sagt Halleluja, Lob und Dank. Wenn sie von euch nichts wissen wollen, predigt mal eine Weile, versucht euer Bestes zu geben, tut meinen Willen und wenn sie euch nicht annehmen, geht zum Tor raus, schüttelt den Staub ab und geht in die nächste Ortschaft, in den nächsten Dorf. Und ihr werdet mit den Städten Judäas nicht fertig, bis dass ich wiederkomme. Und Judäa ist so ein Kaff. Verstehst du? Das ist Berlin bald größer. Ihr werdet nicht fertig mit den ganzen Städten Judäas. Deshalb schüttel den Staub weg. Häng nicht. Ja, aber Herr, das ist mein Platz. Versuch's mir danken, wie ich morgen nachher predige. Und wenn es nicht klappt mit dem Danken, dann lass es bleiben. Dann geh's weiter. Es gibt keinen Weg, um irgendwie Glück zu bekommen. Glücklich sein ist der Weg. Es gibt keinen Weg, um Glück zu sein. Glücklich sein ist der Weg. Du musst nur leben, dein Leben gestalten. Weißt du, Glück ist mehr als nur ein schönes, angenehmes Leben. Du kannst auch unglücklich sein und noch eine ganze Menge unerfüllter Wünsche haben und so weiter und trotzdem glücklich sein. Das ist möglich. Ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, auch wenn ich vergeblich lebe und ich habe eines festgestellt, alles, was nix war, wo ich dachte, Mensch, das ist für die Katz. Wenn ich hinterher nachgucke, nachfrage, oft nach Jahren, da merke ich, da ist so ein großer Segen rausgekommen. Ich habe gedacht, Mensch, da haben wir uns umsonst Geld ausgeschmissen, umsonst uns eingesetzt, umsonst uns aufgeopfert, umsonst was getan. Und ich habe eines gemerkt und deshalb predige ich, Leute, lernt umsonst zu leben. Es ist lernt, umsonst zu dienen. Einfach, tu es. Du hast es im Herzen. Und immer wenn ich etwas getan habe, was ich so im Herzen hatte, hat es immer Erfolg gebracht. Da kriege ich doch, weiß ich, habe noch so viele Plakate zu Hause liegen, dass wir hier nach Berlin kamen, sag ja zu Jesus. Und dann haben wir gedacht, naja, sage ich meinen Jungs, habe ich gesagt, komm, wir gehen plakatieren. Dann nehme ich so Ausfahrbesen und so weiter, dass wir ziemlich hoch plakatieren können, damit niemand so schnell abkratzen kann. Wir plakatieren da am Alexanderplatz überall rum und so weiter, sag ja zu Jesus. Und ja, die Plakate waren verbraucht, haben wir gedacht, gut, danke Jesus, jetzt sind sie an der Wand, die tun ihren Zweck. Und weißt du, was dann passiert ist? Plötzlich steht ein Mädel aus Alaska, eine Amerikanerin, ist von zu Hause abgehauen, aus der gläubigen Familie, die Schnauze voll von Christentum, Bibel und Gott. Und dann sagt sie ja zu Jesus. Dann kommt sie in Gottesdienst, in der Friedrichstraße damals waren wir. Und dann sagt sie, weißt du, Gott läuft mir nach. Gott gibt mir keine Ruhe. Und sagt ja zu Jesus, ich möchte wieder einen ganz neuen Anfang mit Jesus machen. Und das hat sie gemacht. Und dann die Mutter angerufen zu Hause. Die Mutter ist fast außer sich gefallen oder umgefallen. Was, Kind, hier in Berlin? Oder ein andermal, da ist die Mauer gerade gefallen und wir haben noch ein paar Plakate von diesem Sack ja zu Jesus und dann haben wir von Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor die ganze Mauer verklebt, systematisch, so, weißt du, sag ja zu Jesus. Und dann kam nach ein paar Stunden später kamen die Mauerspechte, die haben alles wieder abgekratzt, aber das ist egal, sag ja zu Jesus. Und die hingen nur ein paar Stunden, diese Plakate, nicht lange, aber die wurden zerstört. Und dann schlafe ich, draußen ist da so Rockmusik, ich wohnte damals am Hafenplatz. Und also, melden so toll die Park und so weiter. Denke ich, das ist so ein Lärm. Aber ich schlafe, lieber Gott, gib mir einen guten Schlaf. Da klingelt mein Telefon. Da ruft jemand aus Australien an. Pastor, God bless you. Sag ich, was ist denn passiert? Aber ich gucke Fernsehen zu und da ist ein Musical, The Wall, hier am Potsdamer Platz. Und weißt du, ich kann es nicht fassen. Ich liebe Jesus. Und da heißt es, ich weiß nicht alles, was da draufsteht, aber sag ja zu Jesus. Und da wird gespielt und immer ein paar Sekunden wieder, sag ja zu Jesus. Und wieder die Musik davon, glaube ich, Hendrix war oder wer auch immer war, sag ja zu Jesus. Und verstehst, Milliarden haben das gesehen. Sag ja zu Jesus. Und das war für nur ein paar Stunden, als die Plakate hingen. Unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Sei nicht traurig, wenn du denkst, Mensch, umsonst, guck mal, die halten nicht nur mal eine Stunde, die Plakate. Da ist der Kleister noch nicht mal trocken. Da sind sie schon weg. Ja, diene Gott mit Freuden. So, Glück, Freude und so weiter ist viel mehr als nur Vergnügen im Liegestuhl liegen oder nur von Party zu Party. Jetzt ist auch der Herausgeber von Playboy gestorben, verstehst du? Der nur noch im Morgenmantel den ganzen Tag rumgelaufen und den süßen Damen rum, verstehst du? Der wird gucken, was im Himmel ist. Im Himmel wird es kein Playboy mehr geben. In aller Liebe. Weißt du, Sonnenschein, süßes Leben, das geht vorbei. Das ist nicht das Leben. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück. Kannst 100 Jahre alt werden. Glück ist nicht käuflich. Glück ist auch nicht irgendwelche Erfolgserlebnisse. Außer Gott kann niemand das Vakuum deines Herzens füllen. Auch niemand. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Mir ist wohl, mir ist wohl. Alles andere sind nur löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Hierher suchen die Menschen Glück. Weißt du, die denken, gut leben und sich gut verhalten, anständig sein und so weiter. Das ist, was einen Menschen befriedigt und glücklich macht. Weißt du, du kannst noch so lange gut leben und anständig sein, lieb und brav und keiner Fliege was antun. Ich komme auf den Punkt. Weißt du, Gott muss uns diesen Frieden geben, diese Freude, das Verständnis, die Heilsgewissheit. Es liegt nicht an jemandem Laufens oder Wollens, sondern an Gottes Erbarmen. Das ist es. Nicht gut leben, sondern ja, auch nicht die Gesetze einhalten, auch nicht die jüdischen Gesetze, auch nicht die biblischen Gesetze. Ja, ich halte von Jugend an meine diese Gebote und nein, Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast. Das ist nicht nur Gesetze einhalten und immer in der Regel leben. Ich, Vater und Mutter, das ehre ich schon, mache ich schon seit Kindesbeinen. An Gottes Erbarmen liegt es und sonst nichts. Wir können uns noch so viel wünschen, es muss von Gott kommen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Er ist es. Deshalb, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Sie suchen im Reichtum, in Lustbefriedigung, in Freundschaften, in Gesundheit. Ha, Gesundheit ist auch nicht käuflich. Kannst Vitamine schlucken, kannst die beste Medikamente einnehmen, kannst den besten Arzt dir aufsuchen. Verstehst du? Kannst alles machen, kannst alles unternehmen, aber Gesundheit kannst nicht kaufen. Gott ist, was einem hilft. Und Glück kannst du nicht kaufen, Gesundheit kannst du nicht kaufen. Und wenn ich daran denke, der Schächer hängt am Kreuz, das ist also ganz miese Geschichte, hängt am Kreuz, aber Jesus sagt zu diesem Schächer, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Verstehst du? Du kannst, deine Knochen können gebrochen sein. Und die wurden gebrochen bei diesem Mann. Und trotzdem sagt Jesus, heute noch mit mir wirst du im Paradiese sein. Bei Gott durch den Heiligen Geist und durch Jesus gibt es eine Glückseligkeit. Auch für Versager. Halleluja. Auch für Nieten. Auch für Menschen, die nichts geschafft haben. Ich denke nur die Bergpredigt. Lies mal die Bergpredigt. Selig sind die geistig Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Verstehst? Die Dummköpfe. Entschuldigung. Die Narren. Die Kinder. Die geistig Armen. Die Unterbelichteten. Die sind dem lieben Gott näher als so mancher Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Die Verfolgten. Glückselig sind die Verfolgten. Glückselig sind die, liest mal, 39 Mal steht es in der Bibel, glückselig. Glückseligkeit kommt aus geistiger Betätigung, aus der Liebe Gottes, aus der Gemeinschaft mit dem Himmel. Glückselig sein ist nicht etwas haben oder etwas genießen, sondern etwas sein. Glückselig. Glückselig. Die Leute wissen nicht, was das ist. Verstehst du? Muss man noch ein bisschen mehr rühren, dass aus dem Brei was wird. Glückselig. Glückselig ist ein sinnerfülltes Leben. Ein, weißt du, nicht nur ein Ideal, eine Idee haben. Nein, ich lebe für den Allerhöchsten, für meinen Gott. Und jeder Mensch möchte was Großes in seinem Leben haben. David sagt einmal so schön, alle meine Quellen, Herr, sind in dir. Glückselig. Glückliche Menschen sind zufriedene Menschen. Glückliche Menschen sind optimistische Menschen. Glückliche Menschen sind gesunde Menschen. Glückliche Menschen sind lebensbejahende Menschen. Das sind glückliche Menschen, die zuversichtlich sind, die positiv denken, die optimistisch sind. Das sind glückselige Menschen. Und dazu brauchst du kein Geld. Denn die Armen, die Verfolgten, die haben das alles gar nicht. Glückselig sind die. Das persönliche Wohlergehen ist so wichtig, dass du einfach in Gott bist. Und wenn es dir gut geht, geht es deiner Familie gut. Du und dein ganzes Haus. Wenn du gesegnet bist, wenn du glücklich bist, wenn du gut aufgelegt bist, ist die ganze Familie gesegnet. Deine Kollegen, deine Freunde. Aber was ist mit ihnen los? Ja, ich bin happy. Ich habe ein happy end. Halleluja. Ja, ich bin happy. Wenn es dem Land gut geht, den Christen gut geht, der Gemeinde gut geht, wenn du dich wohl befindest, und sagst, oh, mir ist wohl, Herr, danke dir dafür. Weißt du, dann wirst du plötzlich ja, zum Segen für andere. Und durch dich werden andere Menschen gesegnet. Fang an zu dienen. Verstehst du, mir das so wohl? Ach, ich möchte dich wärmen. Ich möchte dir dienen, dass du Freude hast. Du bist gesund. Und jetzt gib deine Gesundheit weiter. Als ich in Südfrankreich war, wo jetzt diese Katalanen sind und wo sie jetzt unabhängig werden wollen, dort habe ich mal gepredigt in dieser Gegend und gedient. Und wisst ihr, da bin ich in eine Dorfgemeinde gekommen und da haben mir die Leute erzählt, wie sie Kranke heilen, wie bei ihnen Krankenheilung passiert. Und das war ganz toll. Nicht, dass sie für Kranke beten. Die suchen in dem Dorf, in der Ortschaft, also suchen sie jemanden, wo gesund ist. Oder sie suchen den gesündesten Menschen, Mann oder Frau, je nachdem, wer krank ist. Und dann stecken sie den gesunden Menschen im Bett eines Kranken. Und da bleibt er mal eine Nacht und am nächsten Tag ist er gesund. Und das ist diese Heilmethode, was die haben. Du wirst nicht glauben, dass es ist so. Ich habe mal eine Nacht mal im Schafstall, im Gebirge habe ich mich verlaufen, im Schafstall übernachtet. Und da kamen die Schafe und ich dachte zuerst, ich wäre allein, aber plötzlich kam der Hirte und die Schafe und ich lag zwischen den Schafen. Du glaubst gar nicht, was für eine Ruhe die Schafe ausgestrahlt haben. So eine Ruhe, so ein Frieden. Der Herr ist mein Hirte, Halleluja. Ich war nicht der Hirte, ich war nur der Gast der Schafe dort oben in der Berghütte. So viel Ruhe, so viel Frieden. So, und das ist, wozu wir da sind. Wir sind so, ja, wir haben eine Aura, eine Ausstrahlung. Wir sollen ein Segen sein für unsere Umgebung. So, das ist nicht käuflich. Kannst auch nicht verlangen, du musst dich bei mir ins Bett legen. Nein, es ist eine freiwillige Sache. Verstehst? Freiwillige Sache. Du kannst den Heiligen Geist nicht kaufen. Da ist der Simon, der Zauberer in der Bibel. Verstehst? Oh Gott, Paul, Petrus, gib mir auch diese Gabe, damit ich auch den Heiligen Geist spenden kann. Du kannst den Heiligen Geist nicht kaufen. Es wird gegeben oder nicht. So. Überzeugung ist nicht käuflich. Ich kann dir so viel einreden und dir erzählen von der Seite, ich habe genug Argumente, um dich zu überzeugen. Aber das schaffe ich nicht. Ich habe mal einen Jehovas Zeugen versucht, da am Leopoldplatz zu bekehren. Einen halben Tag rede ich mit dem. Und über alles Mögliche versucht, den da dorthin zu bringen. Und ich weiß, ich kenne Zeugen Jehovas sehr gut. Und ich habe auch genug Argumente, um sie zu bekehren. Und weißt du, nach einem halben Tag sind wir genau dort gewesen, wo wir am Anfang waren. Wir sind etwas groß geworden damals. Ich kann niemand überzeugen. Niemand kann mich überzeugen und ich kann auch niemand überzeugen. Es muss der Heilige Geist tun. Und der Herr tat der Lydia in Philippi das Herz auf. Der Herr. So, Gesundheit ist nicht käuflich. Liebe ist nicht käuflich. Friede ist nicht käuflich. Zufriedenheit ist nicht käuflich. Ordnung ist nicht käuflich. Weißt du, du kannst einen Menschen zur Ordnung erziehen und zwingen. Bitte räum deine Sachen auf. Das, weißt du, was die Mama nicht geschafft hat, schafft die Frau nicht mehr. So, und so geht's weiter. Verstehst du, was Hänschen nicht lernt, kann Hans nicht mehr, wenn er nachher alt ist. Aber weißt, das ist nicht machbar. Du kannst eine Putzfrau bestellen, aber Ordnung, das muss von innen herkommen. Friede muss von innen herkommen. Ein Chaot bleibt ein Chaot. Es sei denn, Gott verändert ihn. So, Mangel ist eine innere Einstellung, inneres Erlebnis, etwas, was von innen herauskommt. Und wenn du plötzlich merkst, du, der Herr verändert mich. Ich bin zwar ein Schlamper, aber der Herr verändert mich. Ich bin zwar ja das und traurig oder depressiv oder und so weiter, aber der Herr kann mir mein Dunkel aufhellen. Das kann der Herr. So, der Herr kann mich neu ausrichten und du bleibst vielleicht dunkel. Weißt du, der Phlegmatiker bleibt Phlegmatiker. Du musst den Phlegmatiker jetzt nicht dressieren. Bitte lach mal ein bisschen. Oder glücklich. Nein, der bleibt das, was er ist. Der Melancholiker, der bleibt das, was er ist. Und der Choleriker bleibt, was er ist. Aber sein Temperament wird geheiligt. Und Gott will unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Plötzlich. Und Paulus war ein Choleriker. Und er kann diese Gabe, dieses Temperament, diese Befähigung in den Dienst Gottes einsetzen. Und der Petrus natürlich auch. Und der Phlegmatiker auch. Der wird von Gott gebraucht. Der Melancholiker gibt es den besten Seelsorger. Das sind die besten Seelsorger. Die können sich in Leute hineinversetzen. Zuhören. Mitfühlen. Mitweinen. Mittragen. Mitleiden. So. Gott will uns gebrauchen. Und deshalb, wenn es etwas fehlt, bitte den Herrn. Und in der Bibel heißt es beim Jakobus, im Jakobusbrief, wenn jemand Weisheit mangelt, bitte Gott um Weisheit. Bitte. Herr, du siehst, es fehlt bei mir. Viele suchen Lösung bei anderen oder von anderen oder durch andere. Such die Lösung durch den Heiligen Geist in deinem Leben, in deinem Herzen. Und Gott sagt, ich will deinen Mangel ausfüllen, dass du nachher Psalm 23 so richtig runterleiern kannst. Und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Burnout. Verstehst? Du bist überlastet. Gib ab. Lass los. Löse dich von deinen Problemen. Gott hat zu mir gezeigt, ich muss nicht alle Probleme lösen. Ich muss nur loslassen die Probleme. Er löst meine Probleme. Verstehst? Ich muss nur Gott zur Verfügung stehen. Mich von ihm brauchen lassen. Er will bei uns anfangen. Philipper 4, Vers 19. Mein Gott wird all euren Mangel aushelfen. Das schreibt Paulus aus dem Gefängnis in Rom. Weißt du? Und die Gefängnisse von früher waren keine Luxushotels. Das waren Verliese. Und da musste der Gefangene selbst gucken, von was er lebt und wer seine Wäsche wäscht und wie das alles so funktioniert. Weißt du? Paulus sagt hier, ja, er wird euren Mangel ausfüllen durch seinen Geist, durch seinen Reichtum in Jesus Christus. Die meisten Menschen fehlt eine geistliche Erdung. Weißt du, wo sie den Druck ablassen können, den Dampf ablassen können, wo sie ein Ventil haben. Oh Herr, du kannst vielleicht nicht singen, aber Paulus in Philippi, im Philipperbrief da, oder in Philippi, als er dort war, er sprach den Lobgesang. Du kannst vielleicht nicht singen, bist nicht melodisch oder musikalisch veranlagt, aber sprich zum Lob Gottes deine Worte. Herr, ich liebe dich. Herr, danke, Jesus. Versuch's mir danken. Er schreibt aus dem Gefängnis, der Herr wird euren Mangel ausfüllen durch Jesus Christus. Und so ist Gott. Seine Hand versorgt. Paulus damals hat ihn versorgt, auch wenn er in Ketten war und so weiter. Die Gläubigen aus Philippi haben ihn besonders lieb gehabt, denn ja, er hat dort gelitten, denn durch seinen Einsatz sind sie zum Glauben gekommen. Natürlich, sie haben nicht gleich Millionen runtergeschickt nach Rom ins Gefängnis, aber sie taten, was sie konnten. Überlass dich Gott und tu, was er dir sagt. Das ist, wie man seinen Mangel löst. Höre, was er dir sagt. Dann werden dein Mangel ausgefüllt. Ihnen geht der Wein aus, dein Kana. Das erste Wunder war ein Wunder, dass der Mangel ausgefüllt wird. Ihnen geht der Wein aus. Herr, hilf! Nein! Der Herr hilft nicht. Der Herr hilft den Leuten nicht, sondern die Maria sagt den Knechten, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt. Und deshalb, schau, was der Herr Jesus gesagt hat. Füll die Krüge mit Wasser. Dummes Zeug da, was er da schwätzt. Füll die Krüge mit Wasser. Aber sie machen es, denn Maria hat gesagt, und ich bin auch total marianisch. Ja, tut, was er euch sagt. Und sie füllen. Herr, wir haben das getan, was jetzt? Gibt es dem Speisemeister? So was Blödes, so was Verrücktes. Weißt du, wie füllt Gott unseren Mangel aus? Und bitte halte ich fest, was ich jetzt sage, durch verrückte Dinge. Das geht nicht in unseren Kopf rein. Weißt du, das kapiere ich nicht. Ich denke, der muss ein Wunder machen, Hokus Pokus und was weiß ich. Und dann passiert es. Nein, der Herr macht es nicht. Wir müssen etwas tun, füll die Krüge. Deshalb, in jeder Situation sagt der Herr ganz was anderes. Dir sagt es ganz was anderes, was er mir sagt. Mir hat es damals gesagt, bestell die ganzen Zeitungen ab. Den ganzen Plunder, tritt aus deinen Vereinen raus. Und dergleichen. Ich bin nur noch in der Gemeinde und zahle nur noch meinen Zehnten. Das ist alles, was ich zahle. Und alles andere, ich bin weg. Deshalb füll die Krüge. Und das hat mir geholfen. Löse dich von diesem ganzen Zeugs. Und ich bin, weißt du, da bin ich so richtig entlastet worden. Entsorgt worden. Ja. Tu, was er dir sagt. Und vertraue dem Herrn, dass es richtig ist. Nicht, was die Leute sagen, was der Pastor sagt, was die Schwester sagt, was der Bruder sagt, oder was der oder jener sagt. Nein, du musst auf die Stimme Gottes hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und die Stimme Gottes ist ganz was anderes. Nicht, was in der Bibel drin steht. Das ist wichtig. Wort Gottes ist Logos. Nein, du brauchst Rhema, das inspirierte Wort Gottes für deine Situation, für dein Problem. Und dein Problem ist was anderes. Deshalb finde heraus, was ist die Lösung. Und dann bekommst du plötzlich Licht. Und dieses Rhema. Und dann kannst du in der Bibel nachschlagen. Haben die das auch so gemacht? Ja, stimmt. Die Bibel ist nur für deine Bestätigung, damit du nicht auf falsche Wege kommst. Aber was du brauchst, ist ein Rhema-Wort. Ein Wort Gottes in die Situation gesprochen. Just in time. Kairos. Das ist das richtige Wort im richtigen Augenblick, in der richtigen Person. für die richtige Situation. Und Gott will aus deiner Finsternis Licht machen, aus deinem Mangel Fülle machen. Gott macht aus deinem Mangel Fülle. Die Fülle, aus wenig macht er plötzlich viel. Weißt du, der Herr lehrt dich dumme Sachen. Entschuldigung. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben nur 280 Denare in der Kasse. Das ist gar nichts für diese 5.000 oder 15.000 Leute. Was ist das für so viele? Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann finden sie den Buben da mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Was ist das für so viele? Gebt ihr ihnen zu essen. Aus Mangel macht Gott die Wunder. Und dann passiert das große Wunder, weißt du? Alles, was der Herr Jesus durch seine Hände nimmt, bricht er zuerst. Er ist ein Brecher. Er bricht. Bricht die Brote und gibt weiter. Und Petrus wundert sich, das hört gar nicht mehr auf. Verstehst du? Bricht er. Der Herr bricht die Brote und da wurden Tausende satt und es bleiben Körbe noch übrig. Der Bub muss gestaunt haben, was der alles kann. Was Jesus kann. Aber gebt ihr ihn, zuerst musst du etwas tun. Dieses wenige, was du hast, deine 5 Brote, gib ihm weiter und er bricht. Weißt du, ich kann mir vorstellen, der hat nachher wie am Fließband Muskelkater gehabt. Er bricht und bricht und bricht und bricht und bricht und bricht. Ich kann mir den Heiland gut vorstellen. Er bricht. Und nur das, was durch die Hände des Heilands gegangen ist, das ist ein Segen. Da bleibt noch was übrig. Von den Fischen lese ich nichts, was da passiert ist, aber also von den Brötchen blieb auf jeden Fall eine ganze Menge übrig. Gläubige Menschen sind mutige Menschen, sie bringen es zu Jesus, sie überlassen dann die Resultate dem Herrn. Wie er das macht, das ist ja sein Problem. Aber er bricht und er gibt weiter. Er macht aus Tälern Berge und aus Bergen Täler. Er macht es. Er ist der Herr. Deshalb, Gott macht sie Wunder und überlasse dich Gott. Und sei nicht, liebe Seele, so zimperlich, so kleinkariert. Ja, wie wird es mit mir weitergehen? Tu, was er dir sagt. Mehr nicht. Und damit höre ich auf. Damit wird dein Mangel ausgefüllt. Geh nach Hause, frag lieber Gott, was ist da los? Aber ich muss noch was sagen. Unser Andreas Wecker, dieser Goldmedaillengewinner, der bei uns sich bekehrt hat und sich taufen ließ und was weiß ich, was alles da passiert ist, da er hat Schulden. Gerichtsvollzieher steht vor der Tür und ja, Katastrophe. Und die Not bringt ihn zum Heiland. Er bekehrt sich bei uns und ist bei uns in der Gemeinde und sagt, Geschwister, betet, dass Gott mein Problem löst. Ich habe Schulden. Ich musste hier so viel, glaube ich, 200.000 Euro musste da sowieso irgendwo mal hinblechen, wo es Kredit aufgenommen hatte. Ich kann das nicht bezahlen. Und wir haben gebetet und er geht nach Hause. Und zu Hause hat er weiter gebetet. Lieber Gott, löse mein Problem. Dann sagt der Herz, eine Stimme sagt zu ihm, Andreas, was hast du unter dem Bett? Da waren seine Goldmedaillen, seine Uhr, Fotokameras und sonst was. Und er hat sogar seine Goldmedaillen verkauft. Das ging ja durch die Presse. Andreas Wecker verkauft seine Goldmedaillen. Verstehst du? Sogar das Olympische Komitee kam und gesagt hat, das können sie doch nicht machen. Dann sagte er, ja, der liebe Gott hat mir gesagt, guck unter dem Bett. Und nachdem er alles unter dem Bett verkauft hat, was er hatte, konnte immer noch nicht die Schulden bezahlen. Dann sitzt er im Flugzeug, hat irgendwo in der Schweiz eine Verabredung, sitzt im Flugzeug, da sitzt jemand neben ihm und sagt, sagen Sie mal, irgendwo kennen wir uns. Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo sind Sie unterwegs? Und dann sagt er, ja, ich bin Goldmedaillengewinner, Olympiasieger und was weiß ich, Weltmeister im Leichtathletik und erzählt so ein bisschen. Aber Sie haben ein Problem, sagt er. Sagt dieser nebenan. Ja, sagt er, wissen Sie, ich habe schon ein Problem, aber das weiß der da oben. Über die Lüfte. Das weiß nur der. Dann sagt er, was für Probleme haben Sie? Sagen Sie, finanzielles Problem? Sagt er, ja. Was für Problem? Und dann sagt er, was er für Problem hat. Er ist ein Geschäftsmann. Dann sagt er, ich bezahle Ihnen Ihre Schulden. Als er in Zürich ausgestiegen ist aus dem Flugzeug, da hat noch die Visitenkarte, die Adresse gegeben und der Geschäftsmann hat alles seine Schulden bezahlt. Aber zuerst muss er alles verkaufen, was unter dem Bett war. Was er eingelagert hat. Ja, und diejenigen, die bei mir in der Gemeinde waren, die wissen, das war ein Kampf, aber Gott hat Gnade geschenkt. Und dann ist er nach Amerika ausgewandert. Preis dem Herrn. Weißt du, hör auf die Stimme Gottes, was er dir sagt. Amen. Lieber Heiland, ich segne diese Gottesdienst und ich danke dir, dass du uns hilfst, unseren Mangel loszuwerden, auf deine Art, auf deine Stimme zu hören, sich von dir leiten zu lassen und zu gehorchen. Herr, der Gehorsame wird gesegnet, der Gehorsame wird versorgt, übernatürliche Art und Weise. Und du konntest, lieber Heiland, 40 Jahre konntest du Israel mit Manna, Wachteln und Wasser versorgen in der Wüste. Aber wie viel Tonnen, tausende von Tonnen Mehl wäre es nötig gewesen, um dieses Volk nur mit Brot zu versorgen. Und das hast du so einfach mit links gemacht. Herr, du vollbringst Wunder. Und ich danke dir, dass du immer noch dieser wunderwirkende Gott bist. Halleluja. Amen.